Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein.
Zu Gast ist der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hilje. Hallo Johannes, schön, dass du da bist.
Hallo Rahel, ich freue mich sehr, wieder mal da zu sein und bedanke mich schon mal für die Einladung. Es geht manchmal leider im Politischen gar nicht so sehr um die Taten selbst, sondern eben um die Deutung der Taten. Und diese Deutung erfolgt durch Kommunikation. Also ich glaube, man muss der AfD ihre Mobilisierungsgrundlage entziehen. Es ist eine, würde ich sagen, bei mir etwas komische emotionale Reaktion. Erzähl den Leuten kein Blödsinn, weil die Leute merken das. Ich hoffe, Menschen mögen meine Haare. Ich habe keine Ahnung.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
Johannes, gibt es manchmal so Anfragen an dich als Politik- und Kommunikationsberater, ne, wo du denkst, ey, habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun? Also, weil die so skurril oder strange sind?
Ja, gibt es. Die kommen aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft, würde ich sagen. Also oftmals wird ja sowas wie Politikberatung und Kommunikationsberatung auch mit Lobbying verwechselt. Ja. Und deswegen bekomme ich doch relativ viele Fragen so von Verbänden oder auch von ausländischen Unternehmen, die beispielsweise in Deutschland investieren wollen, um die mal zu beraten, wie so ein bisschen sich gesetzmäßig die Lage in Deutschland weiterentwickeln könnte in ihrer Branche, um so ein bisschen einschätzen zu können, mit was sie so an Regulatorien rechnen müssen, wenn sie in Deutschland investiv aktiv werden wollen. Da war in den letzten Jahren beispielsweise sehr viel Real Estate dabei, weil ja beispielsweise in Berlin gab es diesen Mietendeckel, der dann wieder gekippt wurde. Und das sind dann so Sachen, die mache ich in der Regel einfach nicht, weil das erstens mit meinen eigenen politischen Überzeugungen nicht in Einklang zu bringen wäre, ich es ethisch nicht vertreten kann, aber gleichzeitig auch das einfach nicht meine Profession ist, sondern ich habe tatsächlich politische Kommunikation studiert. Ich habe auch mal so in meinen ersten Jobs das in Anstellung gemacht, erst bei den Vereinten Nationen in New York, dann war ich mal bei den Europäischen Grünen als Wahlkampfmanager tätig und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Berater. Das heißt, ich habe wirklich so die klassische Kommunikation politischer Akteure als meinen professionellen Hintergrund und nicht so sehr das Durchsetzen von privaten Interessen in Gesetzgebungsprozessen oder in anderen wirtschaftlichen Aktivitäten. Das ist nicht so ganz mein Bereich.
Wenn du sagst, du warst mal Wahlkampfmanager auch für die Europäischen Grünen, dann würde das für mich jetzt erstmal suggerieren, du berätst auch nicht alle Parteien, sondern du hast schon auch so wahrscheinlich Überzeugungen, wo du sagst, yo, das mache ich, die unterstütze ich vielleicht auch und andere vielleicht eher nicht, oder?
Ja, ich beschreibe mich selbst immer als im progressiven Spektrum verortet. Das klingt natürlich irgendwie erstmal sehr
das kann viel sein.
Abstrakt und nett irgendwie und auch anschlussfähig bei vielen. Aber es ist tatsächlich auch auf meiner Webseite einsehbar, wen ich schon beraten habe oder auch teilweise noch berate. Parteienmäßig sieht man das auf meiner Webseite, geht das von den Grünen über die SPD bis zur FDP. Also mit all diesen, mit den Ampelparteien habe ich schon allen gearbeitet und es ist mir auch also durchaus wichtig, das immer klar zu machen, dass ich nicht mit allen arbeite, aber ich arbeite überparteilich, weil das ist natürlich auch so ein Aspekt, den ich wichtig finde, wenn ich jetzt nur für die Grünen arbeiten würde, dann könnte man natürlich auch sagen, okay, das ist ja eigentlich ein Grüner, dieser Hilje. Ja. Ist aber nicht so, also ich arbeite, wie gesagt, mit der SPD, mit der FDP und auch mit Akteuren, die dann den Grünen auch nicht so besonders nahestehen, aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen. Und das ist mir schon auch wichtig, wenn man publiziert und wenn man in der öffentlichen Debatte Beiträge leistet, dass man dann nicht irgendwie als verstecktes Partei-U-Boot unterwegs ist, das einerseits transparent macht, dass man natürlich gewisse politische Einstellungen vertritt, aber schon eine Überparteilichkeit an den Tag legt.
Was Johannes Hilje beruflich macht, wisst ihr ja jetzt. Er ist 37 Jahre alt und hat sich als politischer Beobachter in den letzten Jahren auch ganz viel mit der AfD beschäftigt, mit der Alternative für Deutschland. Zum Beispiel deren Kommunikationsstrategie analysiert. Und weil diese in weiten Teilen rechtsextreme Partei jetzt seit Wochen und Monaten Rekordumfragewerte in Deutschland verzeichnet, auch auf Bundesebene, wollte ich da mit Johannes drüber sprechen. Die AfD ist dieses Jahr 10 Jahre alt geworden. Würdest du sagen, die AfD ist normal geworden?
Die AfD hat sich zumindest im öffentlichen Bewusstsein ein Stück weit normalisiert in diesen 10 Jahren. Sie hat sich aber politisch gleichzeitig radikalisiert. Also das ist eine wirklich erstaunliche Synchronität von Radikalisierung und Normalisierung dieser Partei. Das kann man beispielsweise an einer Studie von Allensbach auch nachzeichnen, diese gesellschaftliche Wahrnehmung der Partei als eine ja normale demokratische Kraft. Allensbach hat das über mehrere Jahre immer wieder gemessen, hat die Menschen gefragt, halten sie die AfD für eine normale demokratische Kraft oder nicht? Mhm. Und 2016 sagten 17% der Deutschen, ja, die AfD ist eine normale demokratische Kraft. Und 2023, das sind relativ frische Zahlen, haben das schon 27% gesagt. Und zwischen 2016 und 2023 hat ja aber, wie gesagt, politisch eine starke Radikalisierung dieser Partei stattgefunden. Unter anderem fällt ja in diesen Zeitraum auch die mehreren Gutachten des Verfassungsschutzes, die dazu geführt hat, dass die Partei beobachtet wird durch den Inlandsgeheimdienst, möglicherweise auch in der Zukunft sogar als gesichert rechtsextrem gilt, als das, was schon manche Landesverbände und auch einzelne Politiker der Partei gelten.
Und auch die junge Alternative, doch, ne? Die Nachwuchsorganisation.
Und auch die junge Alternative, so ist es. Und das ist dann doch schon ein Stück weit bemerkenswert, dass mehr Menschen glauben, es sei eine normale demokratische Partei, je radikaler eigentlich das Personal und auch die Positionierung der Partei geworden ist.
Mhm. Hättest du damals gedacht, vor 10 Jahren, dass die im Jahr 2023 so stark scheint wie nie zuvor? Wenn man sich jetzt mal rein auch Umfrageergebnisse und aber auch Erfolge, vor allem auch in Landtagswahlen ansieht?
Das, glaube ich, kannte niemand so präzise hervorsagen. Aber es ist natürlich so, dass wir diese Entwicklung ein Stück weit schon aus anderen Ländern kennen. Mhm. Das heißt nicht, dass es sozusagen normaler ist. Das ist auch manchmal so ein bisschen ein Argument, was ich etwas schräg finde in der öffentlichen Debatte. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat das in den letzten Wochen auch öfter mal bemüht, dass er sagte, ja, das ist ja im Grunde schon Normalität in ganz vielen anderen Ländern. Das sei jetzt kein deutscher Sonderfall, der da eintritt mit der AfD. Das stimmt natürlich, aber es ist natürlich auch so eine etwas, würde ich sagen, falsche Selbstberuhigung, wenn wir einfach sagen, ja, bei den anderen ist es ja genauso schlimm mit Parteien, die doch sehr stark an die Grenzen, wenn nicht sogar darüber hinaus, des Verfassungsbogens, so wie wir es in Deutschland nennen, oder eben des demokratischen Spektrums gehen. Also ich glaube, es war erwartbar, weil es diese Entwicklung auch in anderen Ländern schon gab. Und die hat ja auch in den einzelnen Ländern nicht nationale Ursachen, sondern in der Politikwissenschaft gehen wir ganz stark davon aus, dass insbesondere auch wirtschaftliche Modernisierungsprozesse und auch kulturelle und gesellschaftliche Modernisierungsprozesse, alles das, was so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten unter die wirtschaftliche und kulturelle Globalisierung gefallen ist, dass das ein Treiber ist für den Aufstieg von rechtspopulistischen Kräften. Und diese Entwicklungsprozesse sind natürlich in sehr vielen westlichen Ländern zu beobachten. Und somit konnte man zumindest erahnen, dass als die AfD aufs Plateau getreten ist, dass sie dort nicht so schnell wieder verschwinden wird.
Wenn man sich jetzt aktuelle Umfragewerte anschaut, ne, vor allem so seit dem Frühjahr, ist die AfD, liegt die bundesweit in Umfragen, und es sind ja keine Wahlen natürlich, aber Umfrageergebnisse bundesweit bei zum Teil über 20%. 20, 21, 22 wäre im Moment nach der CDU zweitstärkste Kraft. Löst das bei dir noch Emotionen aus, diese hohen Umfragewerte für die AfD, oder was macht das mit dir? Weil ich merke immer wieder, bei jeder neuen Umfrage, wenn ich das sehe, zweistellig, das macht was mit mir.
Es ist eine, würde ich sagen, bei mir etwas komische emotionale Reaktion, weil ich da ganz unterschiedliche Perspektiven drauf habe. Natürlich habe ich einerseits meine eigene politische Überzeugung, über die haben wir gerade schon gesprochen. Ja. Ich ordne mich im progressiven Spektrum ein. Das hat nicht sehr viel mit den regressiven Positionen der AfD zu tun. Also deswegen ist das natürlich schon für mich ein Stück weit schockierend, wenn ich sehe, dass 20% in den Umfragen angeben, für diese Partei zu stimmen. sollte am Sonntag Bundestagswahl sein. Gleichzeitig versuche ich, einen professionellen Blick auf die Dinge auch zu haben. Und da gibt es dann doch immer wieder narrative Begründungen, Erklärungen, die mich doch ein Stück weit verwundern. Es gibt gerade als ein Beispiel dieses Narrativ auch von der Protestwahl, also die AfD als eine Partei der Protestwähler. Mhm. Das wird dann oftmals damit begründet, dass es so ein wirklich sehr unterkomplexes Umfrage-Item gibt, beispielsweise auch im Deutschland-Trend von Infratest DIMAP, wo gefragt wird, wählen Sie oder würden Sie die AfD aus Überzeugung wählen oder aus Protest gegen die anderen? Und dann ist das manchmal so 50-50, manchmal gibt es auch ein bisschen mehr, die sagen aus Protest. Und das ist aber meines Erachtens eine politische Irreführung, diese Fragestellung. Denn es ist nämlich einerseits so, dass die AfD ihr Programm ja erstmal auf Protest gründet, nämlich auf einer wirklichen Anti-Haltung, einer Protesthaltung gegen das vorherrschende System. Also sie hat wirklich eine andere Vorstellung von einem politischen System. Sie möchte die repräsentative Demokratie, so wie wir sie kennen, nicht fortführen, hat eigentlich ein sehr illiberales Modell von demokratischem, wenn überhaupt demokratischem System. Also in Ungarn spricht man ja immer von einer illiberalen Demokratie, was ich sagen würde, auch ein Widerspruch in sich ist. Also es ist, wenn überhaupt, noch ein illiberales System, was der AfD vorschwebt, und hat nichts mehr mit der Demokratie und auch nichts mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie wir sie eben in Deutschland haben, mehr zu tun. So, und deswegen, wenn man diese Partei unterstützt und das aus einer Protesthaltung macht, dann ist das eben eine Protesthaltung gegen das politische System, gegen das demokratische System, so wie wir es kennen, und gleichzeitig eben aber auch eine Pro-Haltung dann für das, was die AfD anbietet, was ja dann auch nochmal in einzelnen Politikfeldern wie in der Migrationspolitik, wo es ja auch immer heißt, es ist eine Protesthaltung gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung oder der Bundesregierungen der vergangenen Jahre, aber gleichzeitig ist ja auch bei AfD in diesem Protest gegen diese Migrationspolitik der anderen eine konkrete Vorstellung, wie es denn aussehen soll, mit verbunden, nämlich, dass man gar keine Migration will. Also sie spricht da tatsächlich ja von Nullmigration und Remigration. Das ist dann wiederum eine klare Positionierung. Und deswegen halte ich das für sehr irreführend. Und als letzten Punkt noch dazu, es ist dann auch nochmal eigentlich viel offensichtlicher, wenn man sich auch die Einstellung von AfD-Wählerinnen und AfD-Wählern anschaut. Nämlich die sind doch sehr eindeutig in der Mehrheit politisch sehr weit rechts. Und auch deutlich rechter als beispielsweise Wählerinnen und Wähler der Union. Und sie sind auch populistisch eingestellt. Also wirklich rechtspopulistisch als das, was wir die Partei auch immer noch in der Politikwissenschaft bezeichnen. Und deswegen ist das, glaube ich, eine Irreführung, wenn wir von Protestwählern sprechen. Aber leider wieder ein Narrativ, was in gewisser Weise so eine Konjunktur gerade empfährt.
Wozu führt aber diese Überzeugung, dass es vor allem ProtestwählerInnen sind? Also wenn du sagst, ne, das ist eine fehlgeleitete Annahme, welche Gefahr birgt das, dass man so denkt?
Diese Erzählung wirkt ja wie eine selbsttäuschende Beruhigungspille. Also man redet sich damit ein, dass diese Wählerinnen und Wähler eben nicht die Positionierung und auch diese Anti-Haltung zur repräsentativen Demokratie der AfD unterstützen, sondern eigentlich nur, das fällt dann ja auch oft als Begriff, den anderen Parteien einen Denkzettel verpassen wollen. Ja. Und daraus folgt ja dann auch, die anderen Parteien müssten eben nur eine andere Politik machen und dann seien diese Wählerinnen und Wähler der AfD auch mehr oder weniger in Gänze wieder zurückzuholen. So, und das ist, glaube ich, eine Selbsttäuschung, denn wir wissen, dass ja mindestens 10% eigentlich, also sozusagen von diesen 20% jetzt in den Umfragen, knapp die Hälfte der gesamten AfD-Wähler wirklich überzeugte Wählerinnen und Wähler der AfD sind. Eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung zur letzten Bundestagswahl hat sogar nachgewiesen, dass die AfD über den größten Anteil an Stammwählerinnen und Stammwählern verfügt. Also bei den anderen Parteien sind es weniger als 50%, die sagen, sie könnten sich keine andere Partei vorstellen zu wählen. Und deswegen ist das schon mal ein sehr großer Teil dieser Wählerschaft der AfD, der nicht zurückholbar ist. Viele würden dann auch wahrscheinlich eher gar nicht wählen, statt eine andere Partei zu wählen. Ich glaube, diese Einstellung gibt es auch unter der Anhängerschaft der AfD. Und dann gibt es vielleicht schon auch einige, die noch zurückzuholen sind. Ich würde auch sagen, jetzt diejenigen, die in den Umfragen in letzter Zeit zur AfD gewandert sind, auch da gibt es ja so den Versuch, das so ein bisschen zu verorten, wo kommen die eigentlich her? Da kamen dann einige von der CDU, einige von der SPD, einige von der FDP, im Übrigen aber die meisten auch aus dem Nichtwählerlager. Also da hat die AfD wieder etwas mobilisiert, was sie vielleicht auch mal vorher verloren hatte. Aber das heißt unterm Strich, dass es eben dazu führt, dass wir uns nicht mit diesen rechtspopulistischen und teilweise ja eben auch rechtsextremen Einstellungen und deren Verbreitung in der Gesellschaft beschäftigen, sondern eigentlich nur auf die demokratischen Parteien gucken und sagen, die müssten eigentlich nur bessere Politik machen, dann kehren die einfach wieder um und sind sofort wieder gute demokratische Wählerinnen und Wähler. Das ist eine Selbsttäuschung, weil die Ursachen liegen sehr viel tiefer.
Die Umfragen und Studien, die Johannes angesprochen hat, die Links dazu packe ich euch auch nochmal in die Shownotes zu dieser Folge. Untersuchungen zeigen außerdem, dass das WählerInnenpotenzial der AfD so um die 20% liegt. Wenn man nach den aktuellen Umfragewerten geht, dann hätte die Partei also das Maximum ungefähr jetzt erreicht. Aber wenn weiter eine gewisse Normalisierung dieser Partei stattfindet, dann könnte das WählerInnenpotenzial natürlich auch noch weiter steigen. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung waren 2020 übrigens knapp ein Drittel der AfD-WählerInnen rechtsextrem eingestellt. Du hast hier ganz intensiv auch die Kommunikationsstrategie der AfD ja angesehen, hast auch ein Buch drüber geschrieben. Was ist das Geheimnis der AfD mit Blick auf ihre Kommunikation? Warum scheint das so zu verfangen?
Ich habe die Kommunikationsstrategie als Propaganda 4.0 bezeichnet und auch konzeptionalisiert. Das hat insgesamt vier Elemente, dieses Kommunikationsmodell, diese Kommunikationsstrategie. Der erste Schritt, der erste Baustein ist die Delegitimierung der etablierten journalistischen Medien. Das, was wir von der AfD immer so beispielsweise mit dem Begriff Lügenpresse lange gehört haben. Also die etablierten Medien lügen. Der zweite Schritt ist die Schaffung eigener parteinah Medienkanäle. Und die beruht natürlich direkt auf dem ersten Schritt, denn wenn die einen lügen, dann muss es ja andere geben, die die Wahrheit erzählen. Und das reklamiert die AfD für die eigene Kommunikation und für die eigenen Medienkanäle, die sie auf Social Media selbst etabliert und geschaffen hat, aber auch im Verbund mit anderen rechtsextremen Akteuren aus ihrem Vorfeld. Da gibt es sowas wie das Compact-Magazin, also sogenannte rechtspopulistische Alternativmedien, die auch solche Medienkanäle geschaffen haben, mit einer recht hohen Reichweite zum Teil auch, und die eigentlich alle sagen, die etablierten journalistischen Medien, Klammer auf, Deutschlandfunk inbegriffen, Klammer zu, erzählen euch die Unwahrheit, kommt zu uns, wir erzählen euch die Wahrheit. Deswegen sind diese eigenen Medienkanäle auch relativ erfolgreich, weil man da eben ein Alleinstellungsmerkmal für sich reklamiert, nämlich, dass man die Wahrheit dort, die einzig wahre Wahrheit hören würde und verbreiten würde. Und das gibt's bei den anderen nicht. Der dritte Schritt ist, dass mit dieser Kommunikation über die eigenen Medienkanäle eine kollektive Identität, eine rechtspopulistische Parallelgesellschaft, könnte man auch sagen, ausgebildet wird. Ich habe das dann in meinem letzten Buch, was auch meine Promotion gleichzeitig ist, als das Wir der AfD bezeichnet. Also es wird eine Gruppenidentität geschaffen. Und da geht es tatsächlich darum, dass man sozusagen die Menschen, die man erreicht, ganz stark zu so einer In-Group formt und alle, die nicht dazu gehören, zu einer Out-Group. Und diese Out-Group sind dann selbstverständlich der rechtspopulistischen Ideologie zufolge Migrantinnen und Migranten. Es sind aber auch die demokratischen Parteien und es sind auch manche zivilgesellschaftliche Kräfte, wie beispielsweise Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, die nicht das Gesellschaftsmodell und auch die kulturellen Vorstellungen vertreten, so wie sie die AfD vertritt. Und der letzte Schritt dieser Propaganda 4.0 habe ich die Herstellung einer extremen Polarisierung im öffentlichen Diskurs genannt. Die beruht dann so auf dieser konfrontativen Gegenüberstellung von wir gegen die anderen. In dieser Polarisierung wird dann nämlich nicht mehr nur sozusagen sich mit Argumenten gegen einander übergestellt und sich mit Argumenten gegeneinander ausgesetzt. Das wäre ja, finde ich, eine Form der demokratisch vielleicht sogar ganz gesunden Polarisierung. Ich glaube, Polarisierung ist nicht per se etwas Schlechtes. Wenn sie innerhalb eines demokratischen Spektrums passiert, kann das ja auch sehr stark mobilisierende Wirkung haben. Und die AfD, versucht aber eine Polarisierung zu schaffen, die andere Seite delegitimiert. Und zwar nicht über Argumente, sondern delegitimiert sozusagen mit dem Aspekt der Daseinsberechtigung der anderen Partei. Sie sagen, die demokratischen Kräfte wollen dieses Volk abschaffen, wollen hier, absurderweise sagen sie es ja, eine Ökodiktatur errichten, wollen eine Umvolkung herbeiführen, wollen das deutsche Volk abschaffen, wie auch immer. Damit sorgen sie dafür, dass sozusagen die Gegenseite delegitimiert wird als Akteur eines demokratischen Diskurses. Es wird nicht auf argumentativer Ebene miteinander gestritten, sondern es wird die Daseinsberechtigung, die Existenzberechtigung des Gegenüber in diesem Diskurses in Zweifel gezogen, negiert, müsste man sogar sagen. Und das ist diese Form der extremen Polarisierung.
Und wenn man sich diese Kommunikationsstrategie anschaut, diese Propaganda 4.0, wie du sie nennst, was bedeutet das im Umkehrschluss für die anderen Parteien? Wie müssten die darauf reagieren, damit diese Kommunikationsstrategie nicht mehr so verfängt? Das ist ja dann, also wenn Olaf Scholz immer wieder sagt, er kommuniziert über Taten, über Handeln, dann denkt man ja wirklich, okay, er hat es wirklich nicht verstanden. Er versteht nicht, dass das nicht reicht.
Ja, es gibt sehr viele Ansatzpunkte für die anderen demokratischen Parteien. Lange Zeit war ein Ansatzpunkt, dass man der AfD nicht so stark die sozialen Medien und den digitalen Raum insgesamt überlassen dürfe. Und das gilt auch zum Teil immer noch. Zwar haben viele Parteien aufgeholt in der digitalen Kommunikation, aber immer wenn beispielsweise neue Plattformen groß werden, so wie das zuletzt bei TikTok zu beobachten war, ist die AfD eigentlich immer die erste Partei, die dort aktiv ist, und dann baut sie sich auch meistens sehr schnell eine gewisse Vormachtstellung unter den politischen Akteuren auf. Auch heute ist die AfD auf TikTok die führende deutsche Partei, und das hat dann wiederum schon etwas wieder damit zu tun, dass die anderen Parteien eben nicht so schnell waren und ein Stück weit dieses Feld der Partei dort überlassen haben. Das ist so ein bisschen die Seite der öffentlichen Räume, könnte man sagen, der öffentlichen Kommunikationsräume. Und dann gibt's natürlich noch diese diskursive, rhetorische, emotionale Komponente, die du auch gerade angesprochen hast, wenn wir über Olaf Scholz sprechen und seine Kommunikation. Ich glaube auch, dass diese Strategie, die er ja mal selber mit dem Satz zusammengefasst hat, die Kommunikation dieser Regierung erfolgt durch ihre Taten, das war sein Satz, halte ich als Kommunikationswissenschaftler und Berater natürlich für abwegig, diesen Satz, weil immer es um Deutungshoheit geht, um Gesetze, um die Taten selbst, die ja für sich sprechen sollen. Also es geht manchmal leider im Politischen gar nicht so sehr um die Taten selbst, sondern eben um die Deutung der Taten. Und diese Deutung erfolgt durch Kommunikation. Und sozusagen die Deutungshoheit wird vergeben in einem kommunikativen Wettbewerb. Und ich habe eben dieses Wir der AfD angesprochen, und das ist wirklich sehr präsent in der Kommunikation. Ich habe das untersucht, auch mit einer Inhaltsanalyse, und in 75% der Facebook-Posts beispielsweise der AfD gibt es diese kollektiven Identitätsmarker, was so Begriffe sind wie wir, uns, unser und so weiter. Also da wird sehr stark ein Identity-Building vorgenommen. Und ich habe mich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen an Olaf Scholz auch abgearbeitet in Kommentaren, weil ich finde, dass er einerseits ja politisch ein richtiges Projekt verfolgt mit der Modernisierung, so also wie er es nennt, unseres Landes, unserer Industrie, unserer Infrastruktur. Alles soll auf Klimaneutralität und auch auf Digitalisierung umgestellt und umgerüstet werden. Also das ist erstmal, würde ich sagen, die richtige Prioritätensetzung. Aber er macht dieses Projekt nicht zu einem Wir-Projekt. Also er denkt dieses vor allem klimapolitische Projekt, also die Klimaneutralität, vor allem als industriepolitisches Projekt. Er bindet die Bürgerinnen und Bürger ganz wenig damit ein, macht das meines Erachtens sogar sehr bewusst, indem er suggeriert, ich lasse euch mit diesem Klimaschutz in Ruhe und macht das irgendwie mit den Unternehmen und der Industrie. Und wir haben sehr schnell beim Heizungsgesetz gesehen, dass die Realität des Klimaschutzes aber eine andere ist, nämlich dass das auch im privatesten Bereich der Menschen stattfinden muss, solche Umrüstungsaktivitäten. Und wenn man darüber dann nicht die Deutungshoheit hat mit einer eigenen Erzählung, vielleicht auch eben mit so einer Wir-Erzählung, warum wir das zusammen machen, dann kann so ein Diskurs, siehe Heizungsgesetz, sehr schnell entgleiten.
Johannes, wir haben im Deep Talk immer eine kleine Spontanitätsübung. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, damit wir dich auch persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Der erste Satz wäre, wenn ich den Beruf wechseln müsste, dann würde ich hin zur
Kultur gehen, weil ich auch sehr gerne mich mit Kunst und Kultur beschäftige, mit Literatur, mit guter Musik, mit den schönen Dingen des Lebens. Und das wäre vielleicht in einem zweiten Leben nochmal vorstellbar. Momentan bin ich doch sehr stark auf die Politik fokussiert.
Aber was wärst du dann? Wärst du dann Kunst- und Kulturkritiker oder was könnte da eine Rolle sein?
Also ich habe tatsächlich ja eine starke Affinität zum Schreiben und ich glaube, ich sollte vielleicht diesen Gedanken gar nicht öffentlich äußern, sonst wird darauf später nochmal zurückgekommen, aber ich habe jetzt 3 eher wissenschaftlich beziehungsweise populärwissenschaftliche Bücher geschrieben und eigentlich würde ich gern auch mal einen Roman schreiben und vielleicht schaffe ich das irgendwann mal. Ich bin gar nicht so der große Romanleser, das ist so ein bisschen, kommt leider viel zu kurz, weil ich dann doch immer wieder zur Zeitung greife und doch noch ein Essay lese und noch ein wissenschaftliches Papier. Aber weil ich doch sehr gerne schreibe und auch das Gefühl habe, ich kann mich durchs Schreiben relativ gut beziehungsweise besser als durch andere Formen der Kommunikation ausdrücken, hätte ich doch eigentlich mal große Lust, auch etwas zu schreiben, was eben eher literarisch zu verorten wäre, nicht so sehr wissenschaftlich oder journalistisch oder analytisch.
Wir hatten mal einen Deep Talk mit Sebastian Fitzek. Ist zwar ein anderes Genre, aber mit dem habe ich auch drüber gesprochen, wie man einen Bestseller schreibt. Das Gespräch lege ich dir dann, wenn es soweit ist, nochmal ans Herz, damit es sofort erfolgreich wird.
Ich werde es Schritt für Schritt befolgen, was Sebastian Fitzek mir da nahelegt.
Sehr gut. Wenn man Johannes Hilje googelt, kommt auf Platz 3 der Vervollständigungsvorschläge folgendes Wort.
Ich habe keine Ahnung.
Haare, Johannes.
Haare?
Ja, Johannes Hilje Haare.
Und warum?
Fand ich interessant. Das weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Ich hoffe, Menschen mögen meine Haare. Ich habe keine Ahnung.
Sie werden Magst weniger. Du denn deine Haare?
Ich habe kein Problem mit meinen Haaren. Wie das bei Männern in meinem Alter ist, werden sie irgendwann weniger. Was auch ökonomische Vorteile hat. Man muss nicht mehr so oft zum Friseur gehen.
Absolut. Es hat mich auf jeden Fall auch irgendwie überrascht und fasziniert. Und ich habe mich gefragt, ich frage dich mal, ob du weißt, wo es herkommt. Aber gut, dann wissen wir es beiden. Wir werden das weiter beobachten.
Es gibt vermutlich auch noch im Internet sehr alte Bilder von mir. Also jetzt lege ich hier natürlich schon eine Fährte für Menschen, die das jetzt mehr interessiert, wo ich noch ganz anders aussah, mit deutlich längeren Haaren, so wie ich es mal in meiner Jugend getragen habe. Also ich weiß zumindest, dass es da einige öffentliche Bilder auch von gibt. Ich habe damals aus anderen Gründen war ich da in Medien ein bisschen präsent. Aber vielleicht hat es mit diesen alten Bildern zu tun, weil da sind die Haare doch tatsächlich etwas anders als heute.
Das könnte sein. Einen Satz habe ich noch. Ein Ratschlag an jeden Politiker, jede Politikerin.
Erzähl den Leuten kein Blödsinn, weil die Leute merken das. Und ich glaube, dass dieses ständige Ausweichen von Politikerinnen und Politikern in Interviews, in Talkshows, das offensichtliche Nichtbeantworten von Fragen sehr vielen Menschen auffällt. Und es gibt immer wieder, glaube ich, auch Beraterinnen und Berater, die genau solche Ausweichstrategien irgendwie den Politikern und Politiker antrainieren wollen. Aber ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, man kann viel offener und ehrlicher manchmal auch sagen, dass man bestimmte Dinge nicht sagen kann.
Wenn wir zum Schluss nochmal zur AfD zurückkommen. Wie wird die AfD wieder kleiner?
Ja, das ist die große Frage, ja auch gerade in der öffentlichen Debatte. Ich finde, es gibt, um das vielleicht einmal vorweg zu sagen, seitens der anderen Parteien eine große Strategielosigkeit im Umgang mit der AfD. Und ich finde auch, für demokratische Kräfte kann es keine Annäherung an eine weitestgehend rechtsextreme Partei geben. Also mich hat schon ja sehr unruhig gestimmt und beunruhigt, dass Friedrich Merz zumindest zeitweise ja diese sogenannte Brandmauer auf der kommunalen Ebene für nichtig erklärt hat. Mhm. Und zwar ganz pauschal, das war das Entscheidende hier, dass er gesagt hat, es gebe ein Kooperationsverbot in den gesetzgebenden Körperschaften, hat er gesagt. Und das ist eben nicht die kommunale Ebene, sondern die gesetzgebenden Körperschaften fangen auf Landesebene an. Ja. Und damit hat er pauschal die kommunale Ebene rausgenommen von dem Kooperationsverbot. Und das habe ich für völlig falsch empfunden. Man muss in Fällen wie in Sonneberg oder in Ragun-Jesnitz, wo die AfD in Exekutivämter gekommen ist, natürlich einen Umgang finden, damit da nicht die Lokalpolitik leidet. Das ist ja völlig klar. Und damit da Projekte auch weitergehen. Aber das darf ja nicht dazu führen, dass man pauschal jetzt auf der kommunalen Ebene überall in Deutschland eine Offenheit gegenüber der AfD signalisiert. So, was kann man tun? Also ich glaube, man muss der AfD ihre Mobilisierungsgrundlage entziehen. Und das kann aber selbstverständlich am besten erstmal die Regierung. Also ich würde sagen, gerade eben diese Modernisierungspolitik der Ampel, die muss doch etwas anders gestaltet werden. Also es geht hier ja um einen großen Veränderungsprozess und der macht auch vielen Menschen Angst. Das ist eine Angst, die die AfD auch ausnutzt. Also nach der Migration ist ja jetzt die Transformation die große Angsterzählung der AfD. Jetzt soll das Volk nicht nur sozusagen kulturell komplett umgepolt werden, sondern auch der Lebensstil der Menschen, indem man diese, ja, wie die AfD sagt, ökodiktatorische Umerziehung vollzieht. Hm. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass natürlich Menschen das verunsichert, was da gerade an Veränderungstempo auf die Gesellschaft zurollt. Und ich glaube, dass die Veränderungen, die jetzt angestrebt werden, von einem Vertrauen getragen werden müssen. Und dieses Vertrauen in Veränderungen, das entsteht wahrscheinlich am ehesten durch ein Versprechen auf eine ökonomische, soziale, aber auch alltagskulturelle Sicherheit. Wenn diese Veränderung eben Verunsicherung statt Vertrauen erzeugt, dann profitiert die AfD weiter.
Das Wir der AfD, so heißt Johannes jüngstes Buch übrigens, ist im Campus Verlag erschienen. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback zum Deep Talk. Könnt ihr gern schicken an mail@deutschlandfunknova.de. Und würdest du aber auch sagen, dass dazu auch, also zu der Frage, wie wird die AfD wieder kleiner, auch gehört, die Partei wirklich zu isolieren?
Isolieren im Sinne der politischen Wirksamkeit. Ich halte es für wirklich einen großen Fehler und eben einen zentralen Treiber auch der Normalisierung der AfD, wenn man Mehrheiten mit der AfD bildet, wenn man der AfD hilft, politische Wirksamkeit in den Institutionen, in Parlamenten zu erreichen, weil dann kriegt sie ja auf einmal so etwas wie einen Leistungsnachweis an die Hand, den sie auch ihren Wählerinnen und Wählern bieten kann. Und dann haben die Wählerinnen und Wähler auch ein Argument und einen Grund, diese Partei wieder zu wählen, weil sie etwas geleistet hat. Und ich gebe jetzt noch ein Beispiel. Im Thüringer Landtag wurde im letzten Jahr ein Gesetz abgestimmt, was der Landesregierung und dem Landtag in Thüringen die Verwendung auch wiederum von gendergerechter Sprache untersagt hat. Und dieses Gesetz wurde mit einer Mehrheit von AfD und CDU durchs Parlament gebracht. Und die CDU hätte nicht ohne die AfD eine Mehrheit gehabt. Und da hat man der AfD ja auch noch bei einem wirklich zentralen Kampagnenthema eine politische Wirksamkeit verschafft, die, glaube ich, diese Normalisierung und Etablierung der Partei ganz stark nach vorne bringt. Und deswegen, glaube ich, brauchen die anderen Parteien einen sehr langen Atem, weil das dauert mehrere Legislaturperioden, glaube ich, bis dann auch vielleicht so etwas wie ein Demobilisierungseffekt bei der AfD einsetzt. Also dass Wählerinnen und Wähler merken, diese Partei kann eigentlich nichts durchsetzen, weil sie nicht koalitionsfähig ist. Sie ist zu radikal für die anderen Parteien, wird nicht an Entscheidungen beteiligt, wird nicht an der Macht beteiligt. Sie hat sich in eine Splendid Isolation begeben, eine radikale Isolation, die eben zu einer Unwirksamkeit in den politischen Institutionen führt. Und deswegen würde sie dann auch, es dauert etwas, aber sie würde unattraktiver vermutlich werden, zumindest für einen Teil der Wählerinnen und Wähler. Und jetzt scheint mir doch immer etwas dieses kurzfristige Ansinnen bei anderen Parteien wie im Thüringer Landtag dann zu überwiegen, schnell mal einen schnellen Triumph mit einem Gesetz zu haben, gendergerechte Sprache für Landtag und Landesregierung verbieten, konnte die CDU, hat sie gefeiert, konnte sie feiern, wollte sie feiern offenbar. Aber das ist sehr, sehr kurzsichtig und stärkt langfristig die AfD und schwächt damit auch das demokratische Spektrum insgesamt.
Sagt Johannes Hilje im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Johannes.
Ich danke auch. Hat viel Freude gemacht, auch wenn es ein nicht so freudiges Thema war. Gerne auf bald. Vielen Dank.
Das war der Deep Talk für diese Woche mit mir, Rahel Klein. Bis bald. Passt gut auf euch auf. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.